Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Do not just show up at the border. Stay where you are and apply legally from there.
Kommen Sie nicht einfach zur Grenze, bleiben Sie, wo Sie sind, stellen Sie einen legalen Antrag, appellierte Joe Biden an potenzielle Migranten kurz vor seinem ersten Besuch an der Grenze zu Mexiko. Doch sie kommen, an manchen Tagen sogar zu Tausenden. Sie versuchen irgendwie auf die andere Seite zu kommen, zur Not auch illegal. Viele andere haben die Flucht zwar längst geschafft, führen aber mit ihren Familien in den USA ein Schattendasein, weil sie keine Aufenthaltspapiere haben. Was bedeutet das für sie? Mein Name ist Katrin Materna. Hallo. 11 Millionen Menschen leben Schätzungen zufolge ohne Aufenthaltspapiere in den USA. Anna Raditsch ist Journalistin und wohnt seit einigen Jahren in San Francisco. Und da ist ihr aufgefallen, dass in Kalifornien auch ohne Papiere offenbar so manches geht, was man sich anderswo kaum vorstellen kann. Was heißt das für die junge Einwanderergeneration und ihre Zukunftsaussichten?
Spring Break an der University of San Francisco. Der Campus ist verhältnismäßig leer. Ein paar Besuchergruppen werden von Studierenden in dunkelgrünen Merchandise-Shirts über das Gelände geführt. Dazwischen vereinzelt Studierende, die die Semesterferien in der Bibliothek verbringen. Einer davon ist Jesus de la Torre. Er bleibt vor einem Graffito am Seminargebäude stehen, auf dem Menschen zu sehen sind, die fliehen, schreien, protestieren. Aber auch solche, die in einer intakten Natur ankommen und hoffnungsfroh wirken. Das Kunstwerk sei ein politisches Statement, das zu seiner Uni passe, findet Jesus. Er studiert hier Migration und hat mehrere Kommilitonen ohne Aufenthaltspapiere.
Sogar ein paar Leute, die mir erzählt haben, dass ihre Verwandten abgeschoben wurden. Ich musste nie Angst haben, dass jemand aus meiner Familie abgeschoben wird, wenn wir zum Strand fahren zum Beispiel oder wenn wir mit unserem Auto in der Nähe der Grenze unterwegs sind.
Jesus hat ein Visum. Er ist aus Spanien hergekommen, schreibt gerade seine Masterarbeit. Auf dem Weg zur Cafeteria kommt er an einem Plakat vorbei. Darauf ist Genevieve Negron González abgebildet, die lachend etwas an die Tafel schreibt. Die Dozentin betreut eine Studiengruppe für papierlose Studierende. Dutzende Betroffene kommen da regelmäßig zusammen, um sich Rat zu holen. Über dem Foto steht der Spruch Reach, Teach, Make an Impact. Komm an, lehre, hinterlasse einen Eindruck.
Wir machen Veranstaltungen auf dem Campus, um das Bewusstsein für die Belange von Studierenden ohne Papiere zu schärfen und sicherzustellen, dass sie sich vertreten und gesehen fühlen. Wir haben auch Dozierende und Mitarbeitende auf dem Campus geschult, um sie auf den neuesten Stand zu bringen, was die aktuelle Gesetzgebung in Bezug auf Studierende ohne Papiere angeht.
Und da tut sich in Kalifornien einiges. Seit 2019 etwa verlangt ein Gesetz, dass an staatlichen Universitäten und an Community Colleges, die zweijährige Bildungsgänge anbieten, jemand für die papierlosen Studierenden zuständig sein muss. Viele private Universitäten sind da mitgegangen, wie die University of San Francisco. Genevieve Negron-González berät sie auch hinsichtlich möglicher Stipendien. Ich würde gerne bei einem der Treffen dabei sein, aber sie lehnt ab zum Schutz der Betroffenen. Ich suche deshalb an anderen Unis und werde schließlich in Sacramento fündig. Lola Diaz heißt eigentlich anders. Sie war 12, als sie in die USA kam. Mit Hilfe von Schleppern haben ihre Eltern sie aus Mexiko nachgeholt. 4 Jahre, nachdem sie selbst in die USA gelangt waren. Lola wusste nicht, wie es ist, zum Zahnarzt gehen zu können oder Urlaub zu haben. Denn ihre Eltern hatten keine Arbeitserlaubnis und damit weder Krankenversicherung noch ein Recht auf Urlaub. Was für andere Jugendliche selbstverständlich war, blieb ihr verwehrt.
Zum Beispiel konnte ich nicht Auto fahren. Ich konnte keinen Führerschein machen, ich konnte nicht arbeiten. Und ich nahm einfach an, dass zur Uni zu gehen zu dem gehörte, was ich nicht tun konnte. Meine Freunde, meine Onkel und Tanten und alle um mich herum gingen nur auf die Highschool, machten ihren Abschluss und fingen dann an zu arbeiten, entweder auf dem Feld oder in der Lebensmittelindustrie oder auf dem Bau für die Männer.
Eine Betroffene wie Sie zu finden, die bereit ist, mit einer Journalistin zu sprechen, ist nicht einfach. Lola ist offen und herzlich, aber auch etwas überarbeitet. Persönliche Treffen scheitern, weil Familienmitglieder spontan ihre Hilfe brauchen. Schließlich erzählt die junge Frau mit den dunklen Locken mir ihre Geschichte in einem Videocall.
Thank you so much for sharing a story.
No worries.
Eine Lehrerin habe sie motiviert, sich am Community College zu bewerben, wo die Studiengebühren wesentlich geringer sind als an Universitäten. Ein engagierter Mitarbeiter dort habe ihr durch den komplizierten Anmeldeprozess geholfen.
Er hatte ein großes Schild, auf dem stand: Studierende ohne Papiere sind hier willkommen. Und viele Dinge, die mir das Gefühl gaben, dass ich willkommen bin. Er war derjenige, der mein Leben wirklich verändert hat.
Das ist jetzt einige Jahre her. Kalifornien hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Gesetzen verabschiedet, die das Leben seiner vielen papierlosen Migrantinnen und Migranten erleichtern soll. Zum Beispiel können sie inzwischen den Führerschein machen. Jugendliche mit Highschool-Abschluss, die studieren wollen, müssen nicht mehr dafür bezahlen als ihre Kommilitonen mit US-Staatsbürgerschaft. Kalifornien ist außerdem der erste Bundesstaat, der letztes Jahr seine staatliche Gesundheitsversorgung für Bedürftige so ausgeweitet hat, dass auch Menschen ohne Papiere eine Behandlung beantragen können. Genevieve Negron-Gonzalez freut das, allerdings seien die Erleichterungen nicht vom Himmel gefallen.
Ich denke, dass diese Gesetzesänderungen nicht zustande kamen, weil Politiker besonders großzügig waren, sondern es war wirklich der Aktivismus von jungen Menschen ohne Papiere und ihren Verbündeten und Gemeinschaften, die diese Art von Änderungen in der Politik Kaliforniens erzwungen haben.
Weil es vor 6 Jahren noch schwieriger war, ohne Papiere an die Uni zu gehen, ist Lola nach dem Community College zunächst arbeiten gegangen. Sie hatte 2 Jobs parallel, hat als Assistentin und dann als Projektmanagerin gearbeitet, meistens befristet und in Teilzeit. Nebenbei hat sie Handys verkauft. Erst 2021 hat sie entschieden, ihren Master zu machen. Vor wenigen Wochen hat sie nun ihren Abschluss an der California State University in Sacramento gemacht.
You just graduated.
Stolz teilt die Mit-30erin die Fotos ihrer Graduierungsfeier auf Social Media. Wie es langfristig für sie weitergeht, weiß sie trotzdem nicht. Mittlerweile hat sie zwar eine Art Duldungsstatus, aber sie muss sich alle 2 Jahre neu darum bewerben. Nur deshalb kann sie regulär arbeiten und ist zumindest für eine befristete Zeit vor Abschiebung geschützt. Ihre Eltern und 2 ihrer Brüder haben das nicht. Die nur wenig Rechte haben, machen Jobs, die sonst kaum jemand machen will. Und viele wehren sich nicht, wenn sie schlecht bezahlt oder behandelt werden. Denn im Zweifel könne ja die Abschiebung drohen. Lola steht momentan noch unter dem temporären Schutz des DACA-Programms.
DACA, which stands for Deferred Action for Childhood Arrivals, is a program that was established by the Obama
Administration. DACA steht für Deferred Action for Childhood Arrivals und ist ein Programm, das 2012 von Obama eingeführt wurde.
Die Firma Boundless Immigration erklärt in einem Video das bundesweite Programm, das unter Ex-Präsident Barack Obama eingeführt wurde, nachdem er eine Reform des Einwanderungsgesetzes im Kongress nicht durchsetzen konnte.
Das Programm schützt 800.000 junge Menschen, die als Kinder unrechtmäßig in die USA eingereist sind. DACA gewährt ihnen weder einen offiziellen Rechtsstatus noch einen Weg zur Staatsbürgerschaft, aber es gibt ihnen eine Arbeitserlaubnis.
Jetzt droht der Maßnahme das Ende. Donald Trump hat das Duldungsprogramm in seiner Amtszeit als Präsident gestoppt. Doch auch unter dem jetzigen demokratischen Präsidenten Joe Biden ist es gefährdet. Eine Reihe von konservativen Staaten haben erfolgreich dagegen geklagt. Nun dürfen keine neuen Anträge angenommen werden. Der Soziologe Daniel Mian forscht an der UCLA zu jungen Menschen ohne Aufenthaltsstatus.
Für sie stellt sich wirklich die Frage, was sie nach dem College machen werden. Und das ist meiner Meinung nach wirklich die größte Frage. Die größte Sorge undokumentierter Studierender, selbst in Kalifornien.
Der Fall ist im Berufungsverfahren und hunderttausende junge Menschen ohne Papiere hängen in der Luft. Auch Lola. Sie arbeitet inzwischen an einer Stiftung, hat ein Eigenheim. Würde DACA abgeschafft, dürfte sie nicht mehr arbeiten und könnte jederzeit abgeschoben werden. Das Programm sollte jungen Menschen auch mehr gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Auf dem Campus der University of San Francisco hat Jesus de la Torre sich gerade einen Kaffee in der Mensa geholt. Er erzählt von seinem Nebenjob, bei dem er Studienreisen ins Ausland mit organisiert. Für seine Kommilitonen ohne Aufenthaltstitel sind solche Fahrten kaum möglich.
In order to leave the country,
Um das Land verlassen zu können, muss man für Studierende ohne Papiere etwas beantragen, das man Advanced Parole nennt. Ein Dokument, mit dem man nicht an der Grenze angehalten und abgeschoben wird. Das einzige Problem ist, dass es oft 4 oder 5 Monate dauert, bis man das Papier bekommt. Viele haben es nicht rechtzeitig bekommen und konnten nicht teilnehmen.
Denn man muss das Dokument bei der Ausländerbehörde in Washington D.C. beantragen.
And some people are scared because once their data is
Und manche haben Angst, weil sie befürchten, dass ihre Daten, sobald sie in das System eingegeben wurden, für andere Zwecke verwendet werden. Das ist es auch, was viele meiner Kommilitonen ohne Papiere davon abhält, auf andere Hilfen zuzugreifen, weil sie befürchten, dass ihre Daten mit der Einwanderungsbehörde geteilt werden.
2017 hat Kalifornien ein Gesetz erlassen, das die Zusammenarbeit lokaler Staatsangestellter mit Bundesbehörden bei Abschiebungen einschränkt. Abschiebehaft gibt es trotzdem noch, doch jetzt muss sie vorher durch ein Gericht angeordnet werden. Außerdem darf die Polizei nicht mehr ohne weiteres nach dem Aufenthaltsstatus fragen. Trump hatte während seiner Präsidentschaft versucht, gegen Kaliforniens Sonderweg vorzugehen, ohne Erfolg.
My name is Dr. Daisy Gonzalez. I am a first-generation college student, a former foster youth and a proud community college alum.
Auch einige Hochschulen werben hier damit, dass sie die persönlichen Daten der undokumentierten Studierenden nicht an die Bundesregierung weitergeben.
Their personal information is never shared with the federal government.
Um sie zu schützen.
Anna Radic über Schutz und Bleibeperspektiven junger Menschen aus Einwandererfamilien, die ohne Papiere in Kalifornien leben. Die meisten von ihnen sind aus Lateinamerika in die USA gekommen, über Mexiko. Die Grenze ist dort inzwischen hoch gesichert, ein Erbe der Trump-Ära, aber der Andrang ist enorm. US-Präsident Joe Biden hat nun Anfang des Jahres eine Verschärfung der Asylbedingungen angekündigt. Unser Korrespondent Ralf Borchert ist ins Grenzgebiet gereist nach El Paso, Texas, um der Frage nachzugehen, versagt hier die US-Einwanderungspolitik?
Orlando Marrero gibt Gas und schaltet kurz das Blaulicht ein. Es geht los, da will einer wegrennen, sagt der Grenzpolizist. Der Mann, dem das gilt, rennt noch ein Stück und sieht dann ein, es gibt kein Entkommen. Orlando Marrero bremst den Geländewagen ab, springt mit 2 Kollegen aus dem Auto und ruft auf Spanisch, auf den Boden, auf den Boden. Die Grenzpolizisten tasten den Mann ab, ob er eine Waffe trägt, erklären ihm, dass er Handy, Geldbörse und alles andere, was er bei sich hat, in einen durchsichtigen Plastiksack stecken muss. Auch seinen Gürtel und die Schuhbänder. Aus Sicherheitsgründen, selbst mit Schuhbändern, sollen Migranten schon versucht haben, Grenzbeamte zu attackieren oder sich selbst etwas anzutun. Dieser Mann, Ende 30, ist völlig friedlich.
De donde viene?
De Oaxaca.
Ich komme aus Oaxaca, Mexiko. Ich heiße Epifanio. Ich war 3 Tage lang von Oaxaca aus unterwegs, vor allem mit dem Bus, dann zu Fuß über die Grenze. Es ist das 2. Mal, dass ich es versuche und dass sie mich erwischen.
Einmal hat ihn die Grenzpolizei also schon abgeschoben, zurück nach Mexiko. Was ist sein Ziel?
Ich will arbeiten, wo auch immer in den USA, egal in welchem Bundesstaat, damit ich leben kann und meine Familie leben kann. Wir sind arm in Oaxaca.
Kurz darauf treffen weitere Fahrzeuge der Grenzpolizei ein, auch ein Transporter, in dem schon andere Migranten sitzen. Epifanio setzt noch schnell eine Nachricht an Angehörige ab, bevor er sein Handy endgültig in den Plastiksack der Grenzpolizei stecken muss. Später soll er es wiederbekommen. Als sich die Tür des Polizeitransporters schließt, ist auch sein 2. Anlauf, in die USA zu kommen, aller Voraussicht nach gescheitert.
Yeah, it's very typical.
Es ist ein ganz normaler Morgen an der Grenze der USA zu Mexiko, wenige Kilometer westlich der Stadt El Paso in Texas. Der Grenzzaun aus rostbraunen, massiven Metallstäben ist hier bis zu 9 Meter hoch. Auf der Weiterfahrt durch die wüstenähnliche Landschaft sagt Orlando Marrero zum Fall Epifanio.
I can tell you that
Jeder Fall wird einzeln bewertet. Noch wissen wir nicht, wer er ist. Wir müssen erst seine Daten in unser Computersystem eingeben. Erst nach dem Abgleich wissen wir, ist er schon einmal, vielleicht sogar mehrfach aufgegriffen worden? Hat er einen kriminellen Hintergrund? Gibt es einen Asylantrag? Erst danach können wir ihn in das richtige Immigrationsverfahren einordnen.
Die Begegnung mit Epifanio war der zweite Aufgriff in dieser Frühschicht der Grenzbeamten. Was passiert nun genau mit Epifanio, Elme, Cosmel und den vielen anderen, die an diesem Tag in der Gegend um El Paso von der Border Patrol aufgegriffen werden?
So what will happen is they'll be taking to the Santa Teresa Station.
Was passiert ist Folgendes. Sie werden zur Santa Teresa Station gebracht, dort werden sie medizinisch untersucht. Nach dem medizinischen Check werden Personalien und biometrische Daten, auch Fingerabdrücke, in unseren Computer eingespeist. Sollte sich kein weiterer strafbarer Hintergrund ergeben und es ist tatsächlich der erste illegale Grenzübertritt, wird voraussichtlich Title 42 angewandt, werden sie über die Grenze zurückgeschoben, wahrscheinlich innerhalb der nächsten 24 Stunden.
They probably will be Title 42'd, so to speak, back to their source country probably within the next 24 hours.
Title 42 ist eine Regelung, die während der Corona-Pandemie unter Donald Trump eingeführt wurde. Sie erlaubt es praktisch jeden Migranten, umgehend wieder nach Mexiko abzuschieben, aufgrund der Gesundheitsgefahr durch die Pandemie. Obwohl die Corona-Bestimmungen in den USA sonst längst gelockert wurden, hat die Regierung von Präsident Joe Biden Title 42 zunächst beibehalten. Im vergangenen Dezember sollte die Regelung eigentlich auslaufen. Kurz davor stieg die Zahl der Migranten an der Grenze sprunghaft an. Der oberste Gerichtshof der USA hat Title 42 schließlich noch einmal bis Mai verlängert. Dann erwartet die Grenzpolizei den nächsten Ansturm. Juan Rubio hat es geschafft. Er steht in einem Schlafsaal der Rescue Mission of El Paso, einer Notunterkunft für Migranten im Zentrum der Stadt. Rund 80 Feldbetten sind hier dicht an dicht aufgereiht.
Ich komme aus Venezuela, aus Maracaibo im Bundesstaat Zulia, 2 Stunden von der Grenze zu Kolumbien entfernt. Ich war insgesamt 7 Monate durch ganz Lateinamerika unterwegs, zu Fuß. Schließlich kam ich hier an der Grenze zu den USA an. Sie haben mich 7 Tage festgehalten und dann wieder abgeschoben. Später, beim 2. Versuch, konnte ich einen Asylantrag stellen. Jetzt bin ich hier, aber ohne Geld, mit nichts.
Sobald er das Geld für ein Busticket zusammen hat, will Juan Rubio nach New York. Dort hat er Freunde, dann vielleicht weiter nach Kanada. Auch Elisabeth Rosell kommt aus Venezuela. Sie ist 30, etwas jünger als Juan. Auch sie war allein unterwegs.
Es war schrecklich, erst durch den Dschungel und später durch Mexiko. Du hast ständig Angst um deine Sicherheit. Ich musste in Mexiko trotzdem Pause machen, wegen des Babys.
Elisabeth ist im 8. Monat schwanger. Und trotzdem war sie allein unterwegs? Ja, der Vater wollte von dem Baby nichts wissen, sagt sie. Und wie geht es weiter?
Wenn ich mich hier ausgeruht, vielleicht das Kind zur Welt gebracht habe, will ich meine anderen Kinder aus Venezuela nachholen. Ich habe noch Zwillinge und eine weitere Tochter. Und ich will Arbeit finden und einen legalen Aufenthaltsstatus haben.
Die Rescue Mission of El Paso war ursprünglich ein Obdachlosenheim. Vor einigen Jahren begann Leiter Blake Barrow, auch Migranten aufzunehmen. Viele kommen hier völlig erschöpft an. Blake Barrow kennt hunderte Erlebnisberichte von der Durchquerung des Dschungels in Nordkolumbien, des sogenannten Darien Gap, wo es keinerlei Straßen, aber umso mehr wilde Tiere gibt, von den Kartellen der Drogen- und Menschenhändler in Mexiko, die Geld erpressen, vergewaltigen, morden.
You have to
Man muss sich diese Dinge vor Augen halten und vorstellen, wie fürchterlich muss das Leben in den Heimatländern sein, wenn diese Menschen trotzdem bereit sind, aufzubrechen. Sie wissen von den Gefahren auf dem Weg und sind dennoch bereit, alles zu riskieren.
And you're willing to risk everything to make it anyway.
The United States has a history of immigration, but it also has a history of anti-immigration.
Professor Josiah Hyman forscht seit 30 Jahren an der University of Texas in El Paso zum Thema Migration. Die hohen Zahlen der vergangenen Monate begründet er zum einen mit der Lage in den Herkunftsländern: Armut, Gewalt, politische Verfolgung, etwa durch das Maduro-Regime in Venezuela. Zum anderen mit einer Art Rückstau durch die Corona-Pandemie. Josiah Hyman kritisiert nicht nur die migrationsfeindliche Rhetorik von Donald Trump und anderen Republikanern, sondern auch die neuen Maßnahmen, die die Demokraten unter Joe Biden angekündigt haben. Nach dem Auslaufen der Corona-Regelung Title 42 will die Biden-Regierung das Asylrecht anderweitig verschärfen. Bereits seit Januar sind Asylanträge fast nur noch per Handy-App möglich, beschränkt auf Menschen aus bestimmten Ländern wie Haiti oder Venezuela, bis zu einer Obergrenze von 30.000 pro Monat. Dazu kommen soll die Regel, dass all diejenigen sofort abgeschoben werden können, die auf dem Weg in die USA ein Transitland passiert haben, wo sie ebenfalls einen Asylantrag hätten stellen können. Eine solche Drittstaatenregelung würde die Aussicht auf Asyl in den USA erheblich einschränken.
It's not honest at all. I mean, they're deathly afraid of the political.
Das ist überhaupt nicht ehrlich. Die beiden Leute haben eindeutig Angst vor der politischen Symbolkraft des Themas. Grundsätzlich ist die Haltung der US-Bevölkerung geteilt, 50-50. Rund die Hälfte ist grundsätzlich tolerant, pro Migration eingestellt. Die andere Hälfte ist skeptisch bis ablehnend. Doch auf der Anti-Migrationsseite sind die negativen Emotionen sehr viel stärker aufgeladen.
Insgesamt sei die Einwanderungspolitik von viel zu vielen teils widersprüchlichen Regeln geprägt, sagt Hyman, und von teurer Symbolik wie dem Grenzzaun. Er betont aber auch, man dürfe das Thema Migration nicht naiv angehen. Regeln müssen durchgesetzt, Obergrenzen benannt und eingehalten werden, sagt er. Doch Hymans Grundsatz ist, Länder wie die USA brauchen Einwanderung für den Arbeitsmarkt, für das Rentensystem.
I think this is very important in the German case.
Ich denke, das gilt auch für Deutschland und Europa, umso mehr sogar. Immigranten sind meist junge Erwachsene. Unseren hochentwickelten, wenn nicht überentwickelten Ländern fehlen junge Erwachsene. Sie sind der Teil der Bevölkerung, der die beste Gesundheit, die meiste Energie, das größte Potenzial hat. Unsere Gesellschaften sind überaltert. Wir brauchen diese Menschen und ihre Kinder. Man kann nur hoffen, dass wir langfristig unter diesen Rahmenbedingungen den Wert der Migration erkennen.
Give value to immigration under these circumstances.
Ralf Borchert mit seinen Eindrücken über die Lage in El Paso war das. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht's um korrupte Netzwerke in Bulgarien. Ich bin Katrin Materna, bis bald.